Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Kann man dem chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei trauen? Diese Frage beschäftigt Staaten weltweit. Die deutsche Regierung hat sich noch nicht zu einer Antwort durchgerungen. Die britische Regierung hat aber jetzt Fakten geschaffen und will Technologie von Huawei komplett beim 5G-Ausbau ausschließen. Wir klären, warum. Und heute geht es weiter mit unserer aktuellen Serie zur Deutschlandfunk-Denkfabrik. Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Dabei gehen wir der Frage nach, wie die Beziehungen der EU zu den ehemaligen Kolonialstaaten in Afrika, der Karibik und im Pazifik aussehen und wie man diese neu gestalten will. Zuerst aber sprechen wir über das Lieferkettengesetz, also ein Gesetz, das große Unternehmen verpflichten soll, ihre Lieferketten besser zu kontrollieren. In der Diskussion ist das schon länger, jetzt werden die Pläne konkret. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller haben nämlich heute angekündigt, dass sie ein solches Gesetz auf den Weg bringen wollen. Theo Gers berichtet.
Arbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller wollen nach der Sommerpause gemeinsam ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen. Im Idealfall soll es schon Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Es soll dafür sorgen, dass deutsche Firmen ihren Zulieferern im Ausland künftig peinlichst auf die Finger schauen. Kinderarbeit, Ausbeutung, illegale Abholzung von Wäldern oder die Verschmutzung von Wasser und Luft, nur um möglichst billig zu produzieren, das soll es in Produkten für die deutsche Unternehmen gerade stehen, nicht mehr geben, so Arbeitsminister Hubertus Heil.
Globalisierung, meine Damen und Herren, das ist die Überzeugung der Bundesregierung, darf nicht mit Ausbeutung verwechselt werden. Und an Verantwortung für Menschenrechte geht kein Weg vorbei. Wir dürfen nicht zulassen, dass der wirtschaftliche Druck sich an den Schwächsten in globalen Lieferketten ausübt.
Hubertus Heil und Entwicklungsminister Müller stützen sich auf das niederschmetternde Ergebnis einer Firmenumfrage. 2250 Unternehmen wurden befragt, inwieweit sie den Prinzipien nachkommen, die 2016 im Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte niedergelegt wurden. Das Ergebnis: deutlich weniger als die Hälfte der Unternehmen kommt diesen Sorgfaltspflichten nach, die sie bis jetzt auf der Basis einer freiwilligen Selbstverpflichtung erfüllen sollen. Für Hubertus Heil ist der Fall damit klar.
Die Ergebnisse sind eindeutig und deshalb ist Gesetzgebung notwendig.
So hat es die Koalition auch vereinbart. Deshalb sind beide Minister auch überzeugt, die Widerstände etwa von Wirtschaftsminister Altmaier oder aus der Unionsfraktion überwinden zu können. Altmaier hatte heute vor Schnellschüssen gewarnt und darauf verwiesen, dass die allermeisten Unternehmen in Deutschland bei ihren Aktivitäten im Ausland bereits Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards beachteten. So sieht man es auch in den Spitzenverbänden der Wirtschaft, die gestern in einer gemeinsamen Erklärung das geplante Lieferkettengesetz abgelehnt hatten. Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, war am Morgen im Deutschlandfunk sogar noch weiter gegangen. Die Umfrage werde politisch instrumentalisiert, um jetzt das Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen, so sein Vorwurf.
Ich glaube, diese Befragung zielt lediglich darauf ab, den politischen Willen von Herrn Müller und dem Arbeitsminister zu untermauern. Sie ist kein abschließend seriöses Instrument zu den umfassenden Aktivitäten deutscher Unternehmen im Ausland im Rahmen ihrer Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstrategie.
Das, so Kampeter, sei unseriös, zumal sich die Situation deutlich gebessert habe.
Da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren Enormes getan und die deutschen Unternehmen sind da an der Spitze.
Genau das widerlegt aber die Umfrage, die die beiden Minister heute präsentierten. In den letzten 4 Jahren habe sich nicht viel getan. Dabei könne jedes Unternehmen seiner Verantwortung durchaus nachkommen, betonte Entwicklungsminister Müller am Beispiel einer Teeplantage.
Ich war in Assam auf der Plantage. Ich konnte mir das anschauen. Jeder Lieferant kann sich das anschauen, ob Kinderarbeit oder nicht. Und wer das gesehen hat, der sieht, die Standards sind alle erfüllbar, umsetzbar.
Deshalb lassen die Minister die Kritik aus der Wirtschaft an ihrem Vorhaben nicht gelten. Sie verweisen vielmehr darauf, dass viele Unternehmen längst mit den Positionen der Wirtschaftsverbände gebrochen haben und ein Lieferkettengesetz ausdrücklich einfordern.
Große Unternehmen sollen künftig für die Umwelt- und Sozialstandards in ihrer Lieferkette haften, Theo Gers berichtete. Um die Frage, wie Produkte hergestellt werden, geht es auch im nächsten Beitrag, und zwar speziell mit Blick auf die Spielzeugbranche. Auch da ist die Ausbeutung von Arbeitern nämlich ein Thema. In Nürnberg haben Spielwarenhersteller, Händler und NGOs daher heute die sogenannte Fair Toys-Organisation gegründet, um sich für höhere Standards in der Branche einzusetzen. Ich habe vor der Sendung mit Mike Pflaum von der christlichen Initiative Romero gesprochen, der die Gründung mitinitiiert hat, und habe ihn gefragt, schon jetzt gibt es ja auf dem Markt viele Hersteller, die sich zum Beispiel für Spielzeug ohne Schadstoffe einsetzen. Das heißt, ökologische Kriterien beachten die Hersteller offenbar. Achten die dann nicht eigentlich auch automatisch auf Fairness?
Also man kann das nicht abschließend beantworten, weil man es nicht genau weiß. Aber ich sage mal so im Umkehrschluss, Sie können nicht davon ausgehen, dass wenn ein Unternehmen auf ökologische Standards Wert legt, dass dann auch bei den Arbeitsrechten alles in Ordnung ist. Also ich schließe es nicht aus, aber man kann nicht sagen, dass es so ist.
Das klingt so, als wäre dieses ganze Thema fair hergestellte Produkte in der Branche so ein bisschen eine Blackbox. Man weiß eigentlich nicht genau, wer was macht. Ist das so?
Das ist genau der Punkt, genau. Wir haben ja jetzt auch einige Unternehmen kennengelernt, die jetzt seit 2, 3 Jahren bei unserem Prozess mitarbeiten. Und da ist die Vermutung schon sehr naheliegend, dass die sich bemühen im Bereich Ökologie, im Bereich Arbeitsrechte. Aber ich habe das 20 Jahre mindestens im Bereich der Bekleidungsindustrie sehr, sehr intensiv alles bearbeitet. Und solange sie nicht über ein verlässliches Kontrollsystem verfügen, ist alles andere Glaubenssache oder Spekulation.
Wenn man so wenig weiß über das Thema, woher wissen Sie denn dann, dass es Probleme gibt und auch was für Probleme es eigentlich gibt bei der Herstellung von Spielzeug?
Wir haben schon zahlreiche Studien in Auftrag gegeben, wo Arbeiter und Arbeiterinnen in Fabriken in China mitgearbeitet haben. Also die haben sich extra deswegen anstellen lassen und die haben dann ganz genau dokumentiert, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und die waren in der Regel verheerend. Also das waren extrem lange Überstunden, das waren Löhne, die nicht grundbedürfnisbefriedigend sind, unhygienische Zustände in den Schlafräumen, da waren teilweise 12, 14 Menschen in einem Raum. Also die Missstände, die haben wir sehr genau dokumentiert, aber jetzt eben dieser Umkehrschluss, dass man weiß, wer unter guten Bedingungen produziert, das existiert noch nicht.
Wie genau wollen Sie das denn jetzt mit Ihrer Organisation angehen, dass man das künftig besser weiß?
Ja, wir wollen das sehr genau angehen und wir haben auch einen neuen Ansatz, weil es gibt schon circa 2 Kontrollsysteme für die Spielzeugindustrie, aber die haben sich bei unseren Studien immer als unzureichend erwiesen. Also da waren die Fabriken nach diesen 2 Systemen, das eine ist vom Weltverband der Spielwarenindustrie, das andere ist Amfori BSCI, da waren die zertifiziert, aber die Arbeitsrechtsverletzungen sind genau dokumentiert worden. Also die haben nicht gegriffen. Und wir haben jetzt diesen neuen Ansatz, den wir uns aus der Bekleidungsbranche abgeschaut haben, dass man weggeht von dem Schwerpunkt auf Fabrikkontrollen und hingeht zu den menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten des auftraggebenden Unternehmens. Also wie wird beschafft, welche Schulungen finden statt, wie sind die Lieferfristen und so weiter. Das heißt, wir wollen zuerst mit den Auftraggebern hier in Deutschland arbeiten. Und wenn die so einkaufen, dass Arbeitsrechte möglich sind, dann macht es natürlich auch Sinn, dass man Fabrikkontrollen durchführt. Aber ich sag mal eher als Stichprobe und nicht als das Mittel der Wahl.
Das heißt, für Verbraucher soll das Ganze so werden, dass man später weiß, okay, wenn ein Unternehmen dieses Kontrollsystem durchlaufen hat, dann kann ich das guten Gewissens kaufen und muss nicht mehr irgendwie 3 Stunden im Internet recherchieren, ob es da mal irgendeine schlechte Studie sozusagen dazu gab.
Genau, also wir wollen mittelfristig ein Siegel auf den Markt bringen, wo, und das ist auch wichtig, wo das Gesamtunternehmen bewertet wird. Also wir wollen jetzt nicht für 1, 2 Produkte von 100 dann das Siegel vergeben, sondern das gilt für das Gesamtunternehmen. Und wenn Sie dann bei einem Unternehmen kaufen, das dieses Siegel hat, dann können Sie davon ausgehen, dass menschenrechtliche Sorgfaltspflichten eingehalten wurden.
Wie lange wird es dauern, bis so ein Siegel auf dem Markt ist und ich das als Verbraucher anwenden kann?
Ich glaube, das dauert mindestens 2 Jahre. Das ist für manche enttäuschend, weil es noch so lange hin ist. Aber wir wollen ja was Seriöses bieten und dann wollen wir eben auch, dass es das hält, was es verspricht.
Mike Pflaum von der neu gegründeten Fair Toys Organisation war das im Gespräch.
Die Deutschlandfunk Denkfabrik.
Die Frage, wie fair Handel gestaltet wird, die spielt nicht nur bei Unternehmen eine Rolle, sondern auch zwischen Staaten. Darauf blicken wir jetzt in unserer aktuellen Serie zur diesjährigen Deutschlandfunk-Denkfabrik Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Heute geht es darin um die Handelsströme zwischen der EU und den ehemaligen Kolonialstaaten in Afrika, der Karibik und im Pazifik, den sogenannten AKP-Staaten. Diese Beziehungen werden derzeit über das sogenannte Cotonou-Abkommen aus dem Jahr 2000 geregelt, aber die Wurzeln dieses Abkommens, die stammen noch aus einer Zeit, in der sich viele Kolonialstaaten erst emanzipierten. Ende des Jahres läuft dieses Abkommen aus und bei den Verhandlungen für ein Folgeabkommen, da stellt sich zunehmend die Frage, wie sinnvoll es eigentlich ist, die ehemaligen Kolonien noch unter ein und derselben Kategorie zu verbuchen, obwohl sich die Länder wirtschaftlich ganz unterschiedlich entwickelt haben. Peter Kapern ist dieser Frage nachgegangen.
Alfonso Medinilla ist skeptisch. Auch das neue Abkommen zwischen der EU und den 79 AKP-Staaten, das gerade ausgehandelt wird, kann seiner Meinung nach die Schatten der Vergangenheit nicht abschütteln.
ACP-EU-Relations have in essence over time become.
Bei den Beziehungen zwischen der EU und den AKP-Staaten gehe es in der Substanz immer um Hilfsgelder aus Europa, die an Auflagen gekoppelt werden, sagt der Mitarbeiter des European Center for Development Policy Management eines Thinktanks in Brüssel. Die Empfänger verstünden dies oft als paternalistische Bevormundung. Und das habe eben nichts mit der Partnerschaft auf Augenhöhe zu tun, von der die von der Leyen-Kommission immer spreche.
Coming from the von der Leyen-Commission today.
Diese Kritik kennt auch der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann.
Die Kritik war immer, dass selbst dort, wo AKP es gut meint, wir eine, bisschen von oben herab geführte Beziehung pflegen. Die eine Seite gibt, das ist der Norden, die andere Seite nimmt, das ist der Süden.
Die Kooperation zwischen der EU und den AKP-Staaten reicht fast 60 Jahre zurück. Vor allem Frankreich und Belgien, später auch Großbritannien, drängten darauf, die ehemaligen europäischen Kolonien in Afrika, in der Karibik und im Pazifik auch nach deren Unabhängigkeit eng an Europa zu binden. Das Ergebnis war der Vertrag von Yaoundé von 1963. Er wurde später durch die Lomé-Abkommen und schließlich durch das Cotonou-Abkommen ersetzt, das Ende dieses Jahres ausläuft. Diese Verträge versuchten immer, Handelspolitik, Entwicklungspolitik und politische Partnerschaft unter ein Dach zu bringen. Und sie veränderten sich im Laufe der Zeit. Beim Handel stand am Anfang der zollfreie Export von Rohstoffen und Mineralien aus den AKP-Ländern nach Europa. Kritiker bemängelten, dass diese einseitige Ausrichtung in den Lieferländern fast keine andere Industrieproduktion habe entstehen lassen. Später wurden die Handelsbeziehungen den Regeln der Welthandelsorganisation WTO angepasst. Das heißt, auch die AKP-Staaten mussten ihre Märkte zunehmend für Importe aus der EU öffnen. Die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini.
Das bringt Kleinbäuerinnen in Afrika natürlich in eine Konkurrenzsituation, in der sie eigentlich nur verlieren können.
Verloren haben aber nicht alle und nicht alle gleichermaßen. Die AKP-Länder entwickelten sich äußerst unterschiedlich. Einige von ihnen haben heute ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das über dem der ärmsten EU-Länder liegt. Deshalb stellte sich die Frage, macht ein weiteres Abkommen, das die ganze AKP-Gruppe umfassen soll, überhaupt Sinn? Anna Cavazzini.
Inzwischen haben sich die Staaten und die Regionen so stark auseinanderentwickelt, dass wir Grüne immer dafür plädiert haben, regionale Abkommen zu machen. Leider konnten wir uns damit nicht durchsetzen.
Für das Festhalten an einem Universalabkommen mit allen AKP-Staaten gibt es durchaus Gründe. Die Europäer verweisen darauf, dass die im Abkommen verankerte politische Kooperation es zum Beispiel ermöglicht habe, die AKP-Staaten in das Pariser Klimaschutzabkommen einzubinden. Und viele afrikanische Staaten wollen lieber an den bekannten Strukturen, Gremien und Fördergeldern festhalten, statt im Rahmen der Afrikanischen Union ein neues Abkommen mit der EU auszuhandeln. Deshalb wird derzeit wieder über ein Abkommen verhandelt, das einen gemeinsamen Rahmen vorsieht, der alle Unterzeichner auf aktualisierte politische Zielsetzungen verpflichtet, vor allem auf den Klimaschutz, die Gendergerechtigkeit und die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Udo Bullmann.
Dazu gehört, dass wir in den neuen Beziehungen die Nachhaltigkeit stärken, öffentliche Daseinsvorsorge, Erziehung, Bildung, Gesundheitsvorsorge stärken.
Unterhalb dieses allgemeinen Schirms soll Platz sein für separate Vereinbarungen mit den Staaten der drei AKP-Regionen Afrika, Karibik, Pazifik. Doch auch das mildert die Skepsis des Entwicklungsexperten Alfonso Medinilla nicht. Er kritisiert, dass Afrika und die EU, was ihre Beziehungen angeht, auf zu vielen konkurrierenden Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Da ist zum einen das AKP-Abkommen, daneben stehen bilaterale Wirtschaftsabkommen mit einzelnen afrikanischen Staaten und dann ist da noch die in Entwicklung befindliche Afrika-Strategie der EU, die die Afrikanische Union und nicht die AKP-Staaten als vorrangige Partnerorganisation betrachtet.
So we end up with the complex European construction of overlapping agreements. All the arrangements tend to live alongside the new ambitions.
Am Ende haben wir es mit einer komplizierten europäischen Konstruktion sich überlappender Abkommen zu tun, sagt Medinilla. Da würden alte Verträge neben den neuen Zielsetzungen weiterleben.
Peter Kapern war das über die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den sogenannten AKP-Staaten. Und die anderen Beiträge zu unserer Serie können Sie auch online nachhören unter deutschlandfunk.de. Kann man dem chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei trauen? Die britische Regierung hat in dieser Frage gerade eine Kehrtwende hingelegt. Noch im Januar hieß es dort, dass sich der Konzern am 5G-Ausbau im Land beteiligen darf. Jetzt wurde bekannt, dass die Regierung Technologie von Huawei komplett verbannen will. Zu den Gründen für diese Entscheidung Burkhard Birke.
Bis 2027 muss Technologie von Huawei bei allen britischen Telekommunikationsanbietern verschwunden sein. London zeigt dem chinesischen Giganten die rote Karte. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sagte Kulturminister Dowden im Unterhaus, und würde die Einführung von 5G nun letztendlich wohl um insgesamt 2 Jahre verzögern und einige Milliarden Pfund verteuern. Noch am Anfang des Jahres hatte die Regierung in London Huawei eine begrenzte Rolle beim Aufbau des 5G-Netzes zugewiesen. Huaweis Anteil war auf 35% und sicherheitspolitisch unsensible Bereiche begrenzt worden. Heute hat das Kabinett unter Premierminister Boris Johnson nach heftigen Diskussionen jedoch die Kehrtwende beschlossen, auf Anraten des National Cyber Security Centers, des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit. Nach den jüngsten US-Sanktionen, die Huawei den Einbau von Chips aus US-Produktion untersagt, sehen die Experten in Großbritannien Sicherheitsrisiken für den geplanten Ausbau der 5G-Technologie. Die Chips sind das eine Argument, das andere ist die Furcht vor systematischer Spionage durch den chinesischen Staatskonzern Huawei. Befürchtet wird, dass über die Hardware systematischer Zugriff auf sensible Daten ermöglicht werden könnte. Deshalb hat die britische Regierung jetzt die Notbremse gezogen. Dabei spielt der Konflikt um das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong, der Umgang der chinesischen Führung mit den Uiguren und Menschenrechten im Allgemeinen sicher auch eine maßgebende Rolle. Unlängst erst hatte der chinesische Botschafter in London die britische Regierung vor Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas und vor den Folgen eines Banns von Huawei gewarnt. Jetzt bleibt abzuwarten, wie die chinesische Führung tatsächlich reagieren wird. US-Präsident Donald Trump dürfte jedoch hoch erfreut über die Entscheidung sein, weil ihm das Huawei-Engagement beim Ausbau des 5G-Netzes in Großbritannien schon seit langem ein Dorn im Auge. Mit der Übergangsfrist von 7 Jahren, die demnächst in einem Gesetz festgeschrieben werden soll, bleibt dem britischen Telekommunikationsunternehmen genug Zeit für die Umstellung und Entwicklung eigener Technologien, auch wenn die Rechnung für 5G dadurch um einige 100 Millionen Pfund für sie teurer wird.
Binnen 7 Jahren will die britische Regierung Technologie von Huawei komplett verbannen, Burkhard Birke berichtete. Der Automobilzulieferer Continental steht schon länger vor Herausforderungen. Durch den Wandel zur E-Mobilität muss das Unternehmen nämlich kräftig umbauen. Die Corona-Krise hat das jetzt noch schwieriger gemacht. Und bei der heutigen Hauptversammlung fand Firmenchef Elmar Degenhardt dafür klare Worte. Dietrich Mohaupt hat zugehört.
Conti-Vorstandschef Elmar Degenhardt musste im Livestream ein dramatisch düsteres Bild der aktuellen Situation und der nahen Zukunft zeichnen. Bereits 2019 war der Umsatz um gut 2,5% zurückgegangen, das Konzernergebnis um etwa 1,2 Milliarden Euro geschrumpft. Und dann begann das Corona-Jahr 2020 mit teils wochenlangem Stillstand in fast der Hälfte aller Werke weltweit. Das habe nicht nur bei Continental Spuren hinterlassen, in den Zahlen für das zweite Quartal, betonte Degenhardt.
Es wird das historisch Schwächste der Autoindustrie seit 1945 sein. Und jetzt
rechnen wir mit einem sehr schwierigen dritten Quartal. Zwar sehen wir steigende Bauzahlen für Autos voraus und das deutet auf einen höheren Umsatz als im zweiten Quartal hin. Aber er wird deutlich unter dem im dritten Quartal 2019 liegen.
Vor diesem Hintergrund seien genauere Prognosen für das Gesamtjahr 2020 derzeit nicht möglich. Und das bedeutet, dass man den schon laufenden Sparkurs noch weiter verschärfen müsse. Die gesamte Finanzstruktur werde neu justiert, um eine Corona-Brücke über die kommenden Jahre zu bauen.
Wir reduzieren Investitionen. Wir vermindern Umlaufvermögen. Wir verringern Arbeits- und Sachkosten. Im Klartext: Wir sparen jetzt zusätzlich Geld ein. Dabei geht es um mehrere hundert Millionen Euro.
Pro Jahr wohlgemerkt. Auswirken werde sich das bis 2022. Und das werde natürlich auch die Belegschaft zu spüren bekommen. Schon vor der Corona-Pandemie hatte bei Continental ein Umbau begonnen, bei dem weltweit mehrere tausend Stellen wegfallen könnten. In Westeuropa zum Beispiel läuft in den kommenden Jahren die Produktion von Hochdruckpumpen und Injektoren für Verbrennungsmotoren aus. Parallel wurden Mitarbeiter für andere Arbeitsanforderungen qualifiziert und auch neue Stellen etwa im Softwarebereich geschaffen. Unter dem Strich seien bisher rund 3000 Stellen auf diese Weise verändert worden. Nicht ausgeschlossen aber, dass dieser Umbau für manch einen Mitarbeiter noch ganz bitter werden kann. Bereits vor Wochen hatte Degenhardt auch über mögliche Entlassungen gesprochen und das jetzt wiederholt.
Bei aller Mühe gilt, es ist auch möglich, dass wir betriebsbedingt kündigen müssen. Aber das ist für uns nur das letzte Mittel.
Nicht nur die Arbeitnehmer bekommen den Sparkurs zu spüren, auch die Aktionäre müssen zurückstecken. Vor allem, weil die gesamte Autobranche sich nicht so schnell von der Corona-Krise erholen werde, so Degenhardt weiter. Vor 2025 werde man wohl nicht wieder auf dem Niveau von 2017 sein. Darum lautet das oberste Gebot jetzt: zahlungsfähig bleiben.
Deshalb schlagen wir Ihnen heute eine Dividende von 3 Euro je Aktie vor. Wegen der Folgen der Pandemie haben wir sie um 1,75 Euro reduziert im Vergleich zum Vorjahr.
Insgesamt will der Konzern in diesem Jahr mehr als 600 Millionen Euro an die Aktionäre ausschütten.
Der Autozulieferer Continental muss deutlich und langfristig sparen, Dietrich Mohrhaupt berichtete. Damit kommen wir zum Blick an die Börse und schalten zu unserem Börsenkorrespondenten Konrad Busen in Frankfurt am Main. Herr Busen, wir haben es gerade gehört, Continental muss sparen. Wie kommt das denn bei den Anlegern an?
Also die Aktie von Conti heute knapp 1% im Minus. Aus Sicht der Anleger ist es keine erfreuliche Nachricht, dass Conti weiter sparen muss.
Heute gab es ja auch eine ganze Reihe von Konjunkturdaten. Wie steht denn der DAX insgesamt da?
Der DAX gibt heute nach knapp 1%, fällt auf 12.675 Punkte. Das heißt, der deutsche Index macht nichts daraus, dass in China Exporte und Importe im Juni unerwartet deutlich gestiegen sind. Das ist zwar ein Anlass zur Freude, auch für viele deutsche Unternehmen, aber eben kein Kurstreiber gewesen heute, denn deutsche Konjunkturdaten, die weisen wieder nach unten. Konkret der ZEW-Index des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung aus Mannheim. Der war von April bis Juni dreimal in Folge gestiegen, ist im Juli aber wieder gesunken, und zwar um 4 Punkte auf 59,3.
Dann blicken wir in die USA. Dort hat die Großbank JP Morgan Zahlen vorgelegt. Wie ist die Bank denn durch die Krise gekommen?
Also der Quartalsgewinn von JP Morgan hat sich halbiert, beträgt aber immer noch 4,7 Milliarden Dollar. Die Bank hat ja ein starkes Kapitalmarktgeschäft. Das ist etwas anders bei Wells Fargo, einer Bank, die viel enger verknüpft ist mit amerikanischen Verbrauchern, auch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in den USA und damit auch stärker vom klassischen Kreditgeschäft abhängig ist. Der Gewinneinbruch bei Wells Fargo drückt denn auch sehr viel deutlicher aus, welche Folgen die Corona-Lockdowns für die Wirtschaft und die Banken in Amerika hatten. JP Morgan, die Aktie heute nach dem Quartalsbericht fast 1% im Plus, Wells Fargo minus 6%.
Bleiben wir mal bei der Corona-Krise. Der Lieferdienst HelloFresh, dem geht es ja gut, der hat seine Prognose erhöht.
Das stimmt, aber der Kurs der Aktie ist zuletzt so stark gestiegen, dass es heute nicht mehr für ein weiteres Plus gereicht hat. Die Aktie 2% im Minus heute.
Seit heute gibt es auch einen Börsenneuling, Brockhaus Capital. Was ist das denn für ein Unternehmen?
Ein Finanzinvestor in kleine und mittlere Firmen aus dem Hightech-Bereich, vor allem in zukunftsträchtige Medizinunternehmen, möchte Brockhaus das Geld stecken, das bei den Investoren eingesammelt wurde. Heute zu 32 Euro haben interessierte Anleger die Aktien zugeteilt bekommen. Heute am ersten Handelstag ging es ein bisschen weiter nach oben auf jetzt gerade 34,30 Euro.
Und dann blicken wir zum Abschluss noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Eurokurs heute Abend wenig verändert, knapp unter einem Dollar 14 bei den Staatsanleihen. Da hat die Bundesbank die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, einen Tick höher berechnet als gestern bei minus 0,45%. Und der Goldpreis ist heute nur kurz unter 1800 Dollar gerutscht, steht jetzt wieder bei 1807,25 Dollar. Das sind 25 US-Cent weniger als gestern Abend.
Das war der Börsenbericht von Konrad Busen. Vielen Dank. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Enne Seidel. Darin geht es unter anderem um das Asphaltfestival in Düsseldorf. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.